Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Kommilitoninnen, Kommilitonen, verehrte Gäste aus nah und fern, Wolfgang und Gudrun Wagner, die aus Bayreuth zu uns kamen, seien besonders herzlich begrüßt. In der Stunde des Gottlobs ins Neue und Weite deutenden Abschieds ist es nützlich zu fragen, wie alles begann, hier bei uns mit Hans Küng. Tübingen im Frühsommer 1960. Während die Universität seit Jahren im Aufwind sich anschickte, den 10.000. Studenten zu begrüßen zwischen Lustenau und Derendingen, und was dann, wurde nicht nur in der hauseigenen Zeitschrift Attempto gefragt, saß im Dekanat der Katholisch-Theologischen Fakultät ein Einzelner wegen seiner Gelehrsamkeit und sanften Noblesse unter den Fachgenossen hoch angesehener Mann und schrieb an einen jungen Gelehrten, der soeben im Wilhelmstift abgestiegen dabei war, den Lehrstuhl für Fundamentaltheologie zu übernehmen. Sein Name Hans Küng. Ein Schweizer, der sich zwischen Luzern und Rom, Paris und Münster, dort war er unter der Ägide Hermann Volks als Assistent tätig gewesen, den Wind um die Nase hatte wehen lassen, wetterfest und polyglot. Lieber Herr Kollege, begann, es war im Mai, ein Brief seiner Spektabilität, Professor Josef Möller, an den hochwürdigen Herrn Dr. Hans Küng im Wilhelmsstift, recht herzlich willkommen in Tübingen. Da ich ab 10 Uhr leider beansprucht bin, darf ich Sie vielleicht bitten, falls Sie nicht zu sehr ermüdet sind, kurz nach 9 im Dekanat vorbeizukommen. Neue Aula, 2. Stock, Zimmer 38. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Josef Möller, Dekan. Ein Brief aus einer Zeit, die längst vergangen ist. Da kommt man anders als heute nicht am Computer unverzüglich zur Sache. Da wird zunächst einmal Grüß Gott gesagt, Intranti Salutem, dem eintretenden Segen. Da heißt es nicht, ich erwarte Sie, sondern darf ich Sie vielleicht bitten. Und dieses darf und vielleicht wird auch noch eingeschränkt durch ein falls Sie nicht zu sehr ermüdet sind, gerade so, als sei am Ende der Eisenbahnfahrt von Münster nach Tübingen ein Time-Lag in Rechnung zu stellen. Und das ausgerechnet bei einem Mann, der erzogen in der harten Schule der römischen Gregorianer als robuster Germaniker von Jugend an daran gewöhnt war, sich vor Tau und Tag dem Exerzitienreglement zu unterwerfen. Den kurzen Nächten hatten lange Stunden der Meditation, des Lesens, Schreibens und Disputierens zu folgen, auf Lateinisch über die Jahre hinweg, wie sich versteht. Das alles wusste Josef Möller natürlich, aber er war wie viele Gelehrte seines Schlages noch in einer Zeit groß geworden, da die Maxime Immanuel Kants, der sich dem Tode schon sehr nah aus seinem Sessel erhob, um den Eintretenden, ihn zum Sitzen nötigenden Rektor zu grüßen, in Ansehen stand. Ich habe den Sinn für Humanität noch nicht verlernt, sagte Kant. Und darum schränkte Josef Möller tempi passati seine Bitte durch ein Falls und Vielleicht ein. Er suchte um ein passagieres Vorbeikommen, statt wie es mittlerweile üblich ist, ein pünktliches Treffen anzuberauben. Nun, der hochwürdige Herr aus der Schweiz, juvenil mit kurz gewelltem Schopf, wirkt, dürfen wir vermuten, ohnehin vor der Zeit im 2. Stock der neuen Aula angeklopft haben, willkommen geheißen von einem Gelehrten. Möller wirkte ein wenig weltfremd, er brauchte die Aura des Sonderlichen, um seine Gedanken zu schützen. Eines Gelehrten, der sich nicht zu schade war, dem Novizen, das gab es damals noch, bei der Wohnungssuche behilflich zu sein und für ein bescheidenes, zölibatären Verhältnissen angemessenes Domizil zu sorgen. Herr Direktor Herre, so ein Brief vom 24. Mai 1960 ist bereit, Ihnen ein Zimmer im Wilhelmsstift zur Verfügung zu stellen, bis sich eine andere Lösung findet. Es ist ein Gastzimmer, also kein kleines Studentenzimmer. Will heißen, keine dem hochwürdigen Herrn und Präordinarius unangemessene Bude. Eine andere Möglichkeit, mit der man ziemlich sicher rechnen könnte, wären zwei Zimmer freilich am Stadtrand, Gartenstraße. Diese Zimmer müssten jedoch erst zugerichtet werden. Und außerdem müssten sie eine Zugehfrau haben, da die alte Dame, die diese Zimmer eventuell hergeben würde, schon über 70 Jahre alt ist. Eine andere Möglichkeit, indem ich der heutigen Zeitung die entsprechende Annonce Schwäbisches Tagblatt Tübingen füge ich bei. In der Tat, Hans Küng wurde nicht allein freundlich, sondern geradezu väterlich empfangen vor 72 Semestern in jener kleinen Stadt. In jener kleinen Stadt, zu deren Größe er während der kommenden Jahrzehnte in aller Welt zwischen Neckar, Tiber und Hudson so viel beitragen sollte. Nein, er wird es nicht bereut haben. Anno 1960, der ist eher nach kurzer Vorstellung und so ist zu vermuten angemessenster Präsentierung hüben und drüben am 16. Mai dem Dekan kundtat. Ich benutze die Gelegenheit, um nochmals Ihnen und allen Herren der Fakultät, eine Dame gab es damals noch nicht, für das große Vertrauen, das Sie mir entgegenbringen, aufrichtig zu danken. Ich freue mich sehr auf meine Lehrtätigkeit an Ihrer Universität. Universität, nicht Fakultät, hatte er geschrieben, Hans Küng, eine Unterscheidung, die noch einmal bedeutungsvoll werden sollte. Fürs Erste freilich war alles im Lot. Zwar zogen sich zumal in Rom bereits einige Wolken zusammen. Das Manuskript Konzil und Wiedervereinigung, Erneuerung als Ruf in die Einheit, provozierte Bedenken. Professoren und Kurienkardinäle zeigten sich besorgt. Doch auf der anderen Seite gab es einen Mann wie Kardinal König, der für ein ebenso persönliches wie nachdrückliches Imprimatur plädierte. Und was die Situation vor Ort anging, hier bei uns, so war sie nicht nur freundlich, sondern geradezu von Enthusiasmus geprägt. Ich freue mich, ließ die Herrn Möller wissen, dass Sie zu uns kommen und heiße Sie noch einmal herzlich willkommen. Ich hoffe, dass es Ihnen hier gefallen wird und bitte Sie, Herrn Kollegen Volk, meine besten Empfehlungen zu übermitteln. Ein Auftrag am Rande vermerkt, der nicht ohne Pikanterie war. Volk verfolgte seit Erkenntnis der Schrift Konzil und Wiedervereinigung Hans Küngs Publizistik mit äußerster Skepsis. Hier schien es ihm, ging ein Mann eigene Wege und das war nicht gut. Ihnen selbst schloss der Brief, durch den Hans Küng einer der unseren wurde, wünsche ich viel Glück bei Ihrer Vorlesungstätigkeit in Tübingen. Und daran, Deo gratias, hat es dann ja auch nicht gefehlt, allen Turbulenzen zum Trotz bis zum heutigen Tag. Der Einklang jedenfalls war vollkommen anno 1960. Die gefundene Lösung, ein nicht habilitierter, aber vielversprechender Mann als Nachfolger von Heinrich Fries, stellte sich binnen kurzem als ideal heraus. Und wie weit war vorher der Weg gewesen, am Ende der 50er Jahre, ehe man endlich ans Ziel kam. Da gab es zunächst einmal die Geschichte, die ich aus den Fakultätsakten rekonstruiere. Dekan Nier und Sekretärin Herle, sei Dank, Hans Küng kennt das alles nicht. Diese Geschichte will nacherzählt sein. Sie ist auf hoher Ebene spielend, zwischen Stuttgart und Rom höchst spannend zu lesen. Zwar lief am Anfang alles in vertrauten Gleisen. Bernhard Welte aus Freiburg wurde sensu communi berufen, aber wer verlässt schon gern Eine durch Legere vorderösterreichische Katholizität, dazu eine weithin berühmte, vortreffliche Gastronomie geprägte Stadt, um ins protestantisch karge Neckar-Tübingen hinüberzuwechseln. Ein Dorf, wie es die Herren David Friedrich Strauß und Friedrich Theodor Fischer mit dem Ausdruck dezidiertesten Abscheus bekannten. Ein Dorf, in dem es zwar viele Genies gegeben hat, zwischen Kepler und Hegel, aber auch Legionen von rabiaten pietistischen Brüdern und Schwestern. Dazu Theologen, denen, wie behauptet wurde, der Heilige Geist nicht in Gestalt einer Taube, sondern als Raben erschienen sei. Das war Andreas Osiander, auf den sich das bezog. Bernhard Welte also hielt sich nur für kurze Zeit bedeckt. Es sei reizvoll, ließ er wissen, auf einen Lehrstuhl berufen zu werden, der, wer weiß, allen anderen schon deshalb vorzuziehen sei, weil die Möglichkeit eröffne, Hans Küng später sollte sie exzessiv nützen, in kollegialer Fühlungnahme mit Nachbardisziplinen eine selbstständige Konzeption zu entwickeln. Aber abgesagt hat Welte dann doch. Das gewohnte Ambiente gab, wie erwartet, den Ausschlag. Vogesen, Kaiserstuhl und Schwarzwald kontra Schwäbische Alb, das Münster mit der Stiftskirche verglichen, schon entschieden. Und so war dann die Stunde gekommen, in der man in Stuttgart unruhig zu werden begann. Die Secundo et Tertio Loco platzierten Herren, die ihre Tage beschaulich und wacker in Paderborn und Dillingen verbrachten und sie dort, so stand zu befürchten, auch zu vollenden gedächten, erweckten kaum Begeisterung. Was also war zu tun? Sich noch einmal umzuschauen im Kreise vielversprechender Jungprofessoren, aber diese Aufgabe war die Fakultät ja bereits nachgekommen. Gottlieb Söhngen in München hatte sein Votum längst vorgetragen. Josef Ratzinger, Professor für Dogmatik in Freiburg, wer denn sonst? Ratzinger, so Söhngen, hat bei seiner außerordentlichen Begabung und seines staunenswerten Fleißes eine bedeutende Zukunft vor sich. Aber leider hatte man sich im Bayerischen, trotz der, wer weiß, bis zum heutigen Tag vertretenen Devise Extra Bavariam nulla vita, für da wird gelacht, das sagt der Ratzinger immer. Hat er sich für Bonn entschieden, später dann freilich auf einen anderen Lehrstuhl, doch für Tübingen. Es waren freundliche Jahre, als Küng und Ratzinger gemeinsam unter uns wirkten. Der Herausgeber der Universitätszeitschrift Attempto, er hieß anno 1968 Walter Jens, hat die Beiträge Unfehlbares Lehramt, Autor Hans Küng, und Tendenzen der katholischen Theologie, Autor Josef Ratzinger, damals mit wahrem Entzücken nebeneinander gestellt, gefolgt von Studien Jürgen Moltmanns, Gott und Auferstehung, und Hermann Diems, Öffentlichkeitsauftrag und Öffentlichkeitsanspruch der Kirche, für war eine wahrhaft hinreißende Konfiguration. Wusste der Editor, welch ein Zauberkunststück ihm damals gelang? Ich denke, ja. Mein Vorwort vom Dezember 1968 spricht für sich selbst. Ein theologisches Heft. Aktuell und profund, so war es geplant. Und die Ausführung hat die Phantasmagorie weit überboten. Den Diemschen und den Moltmannschen Bericht hatten wir uns vorher gesichert. Doch das Pendant der anderen Fakultät, die so gut die eine wie die andere ist, woher es bekommen? Hans Küng verwies auf einen im Druck befindlichen Band. Ein Essay daraus war mit einer Einleitung für Attempto versehen. Das ließe sich hören. Josef Ratzinger kündigte Grundsätzliches an, doch stellte eine Grippe das Unterfangen in Frage. Und dann dieser Glücksfall. Es kam doch ein Grundsatzartikel aus Ratzingers Feder Fundament fortwirkender Überlegungen, der neben kühn in die Lüfte steigend eine Rakete, abgefeuert aus helvetischen Marken, nun über Tübingen kreisend und in der Redaktion die Frage auslösend, sollte der Papst kein Leser von Attempto sein? Wie könnten wir ihm unsere Zeitschrift zugänglich machen? Dank den Theologen. Ein solches Gunstgeschenk erleben Redakteure nicht alle 10 Jahre. Küng und Ratzinger, für eine kurze Zeit in unserer Neckarpolis vereint, forderten so oder so das Jahrhundert in seine Schranken. Schluss des Exkurses, leider. Er hätte die Vision einer Concordia Discors ausspinnend getrost weit länger sein können. Und noch einmal einen Augenblick lang zurück in die vorküngsche Ära am Ende der 50er Jahre, nach dem Ende der Hoffnungen auf Bernhard Welte. In Stuttgart, das dafür gepriesen sei, schlug man mit der Faust auf den Tisch. Ein Riese wie Heinrich Fries sollte mitsamt seinem Erbe in Paderdillingen vergessen werden? Undenkbar. Kommando zurück. Put in your first team, hieß die Devise. Hans Urs von Balthasar und niemand anders. Gewiss, gewiss, an Bedenken fehlte es nicht. Schließlich sei Balthasar auf einen Dogmatik-Lehrstuhl berufen, schon einmal an der Verweigerung des Neil Obstadt gescheitert. Diesmal aber dies wisse Bischof Leibrecht von Rottenburg aus verlässlicher Quelle, werde Rom seine Zustimmung geben. Keine Bedenken gegen die Besetzung des Lehrstuhls für Fundamentaltheologie. Und siehe, schon begannen die Drähte zu spielen, lief die Geheimpolitik auf vollen Touren, rückte Pater Roberto Leiber, Papst Pius XII., Privatsekretär ins Blickfeld der Stuttgarter Pläne, ja, Gebhard Müller, Ministerpräsident und später Vorsitzender des Bundesverfassungsgerichts, kündigte alle die Marsche bei Johannes dem 23. an. Und das, ich habe mich zu berichtigen, bereits in einem Augenblick, als Welte noch gar nicht abgesagt hatte. Balthasar Unicoloco platziert. Wie wäre denn das? Natürlich wolle man der Fakultät nichts aufzwingen. Wo käme man da hin? Trotzdem, wie sehe es aus, wenn zunächst einmal der Bischof vorführte, ganz inoffiziell unter Freunden nach Basel schriebe? Nun, Leibrecht schrieb und Balthasar auch. Allerdings anders als erhofft. Zwar bekundete er dem Bischof seinen ergebensten und ehrfürchtigsten Dank für alles Unangenehme, was er für mich getan hat und was ihm aufgebürdet wurde. Aber diese Professur ist mit allen meinen Lebensplänen nicht vereinbar, so verlockend sie an sich wäre. Helvetia locuta causa finita. Was blieb dem Rottenburger Oberhirten anderes übrig, als so geschehen im Januar 1959 der Fakultät Balthasars kategorisches und eindeutiges Nein mitzuteilen? Privat formuliert, nun aber, so Leibrecht, durch das bischöfliche Schreiben amtlich geworden. Ein erregendes Schauspiel für wahr. Der Lehrstuhl für Fundamentaltheologie an einer deutschen Universität als Zentrum von Bemühungen auf obersten Rängen. Und mit welchen Akteuren, welchen Schauplätzen, welche illustren, unsere Zeit in Theologicis prägenden Namen, Ratzinger, Balthasar und schließlich Küng. Ja, wohl Hans Küng, jetzt rede ich dich an, das habe ich wohl nicht getan, jetzt bist du dran. Als sich die Ordinarienliste im Wesenlosen zu verflüchtigen drohte, selbst aus Dillingen hatte man, wie erwartet, Tübingen die kalte Schulter gezeigt, entschloss sich das Ministerium zu einem Befreiungsschlag. Es wäre bereit, auch einen nicht habilitierten Theologen zu berufen, der wissenschaftlich und charakterlich für die Übernahme des fundamentaltheologischen Lehrstuhls geeignet wäre. Fakultät und Senat atmeten auf. Eine Ergänzung der Liste. Das war die Lösung, und zwar keine Not, sondern eine Ideallösung. Hans Küng, wohnhaft zu Münster in Westfalen, Frauenstraße 5 bis 6, vorgeschlagen von der Fakultät in einer Laudatio, deren Tenor den Leser heute denken lässt, warum nicht gleich so? Wozu die Umwege? Alles, was über Küngs Werdegang und seine Persönlichkeit verlautet, lässt, so Senatsberichterstatter Ernst Zinn, darauf schließen, dass ihm die bisher noch fehlenden Lehrerfahrungen in der Praxis rasch zuwachsen werden. Da die bisherigen Arbeiten ein ebenso starkes philosophisches wie ökumenisches und kontrovers theologisches Interesse bekunden, wäre durch seine Berufung zunächst vor allem für diese beiden wichtigen Gebiete des Lehrstuhls gesorgt. Es steht aber zu erwarten, dass die bisher bewiesene jugendliche Kraft der Durchdringung zentraler Probleme, die Küngs ganze Erscheinung zu einer verheißungsvollen Macht, sich in Zukunft auch auf historischem oder im engeren Sinne fundamentaltheologischem Gebiet bewähren wird. Der Weg war also frei. Und Hans Küng konnte im Herbst des Jahres 1960 an die Arbeit gehen. Begleitet vom Wohlwollen seiner Kollegen, lebhaft akklamiert, binnen kurzem aus den Reihen der Studierenden endlich wieder Schwung, Elan und weite Perspektive, eröffnet von einem jungen, urbanen, vielsprachigen und vom Scheitel bis zur Sohle weltläufigen Mann. Einem Schweizer Bürger und Kosmopoliten, dessen Seminare sich dabei so gediegen ausnahmen, dass man ihn für einen, aber lesen wir selbst, was Küng seinem Landsmann in Habitus und Lebenslauf, Luzern, Paris und Tübingen, praktisches Amt und gelehrte sich umtun, vielfach verwandter Kollege und Freund Herbert Haag. 1963 als Dekan an einen auskunftsheischenden Mediziner namens Fischer schrieb: Wir können Ihnen antworten, dass Herr Professor Dr. Hans Küng nicht Jesuitenpater ist, sondern Priester des Erzbistums Basel. Ja, er war auch Seelsorger, Hans Küng, zumal in seinen ersten Tübinger Jahren, als er mit Vorliebe Seminare über Probleme der Ekklesiologie hielt, wie es sich in Barths kirchlicher Dogmatik, in der Enzyklika Mystici Corporis oder Calvins Institutio manifestierte. Kein Wunder so betrachtet, dass die Beziehungen zwischen Tübingen und Rottenburg sich binnen kurzem geradezu herzlich ausnahmen. Im Januar 1962 ersuchte der neu berufene Fundamentaltheologe Tübingen, Gartenstraße 103, das Kultusministerium, es möge der Bitte Bischof Leibrechts entsprechen, von ihm, seinem Berater Hans Küng, nach Rom zum großen am 11. Oktober beginnenden Konzil begleitet zu werden. Dieser Bitte, schrieb Hans Küng, glaube ich wegen der Wichtigkeit des kirchlichen Ereignisses nachkommen zu müssen, zumal auf diese Weise auch das gute Verhältnis zwischen Ortsbischof und Fakultät demonstriert wird. Erbeten und schon genehmigt, und das nicht nur einmal. Auch für die zweite Session ließ sich Bischof Karl Josef Leibrecht von seinem vertrauten Peritus begleiten. Die Vorlesungen freilich konnten erst im Dezember beginnen. Aber was tat's schon? Ein Vertreter war rasch gefunden, und zwar ein Mann, der sein Handwerk verstand. Auf Vorschlag von Herrn Professor Küng wird, schrieb das Dekanat, auf Vorschlag von Herrn Professor Küng wird bis zu dessen Rückkehr aus Rom Assistent Dr. Walter Kasper die Vorlesungen übernehmen. Der Stellvertreter in schwäbischem Ambiente. Von heute aus gesehen für wahr eine aparte Konfiguration. Assistent Dr. Kasper. Nun, es kamen härtere Tage. Nicht nur Ärger, wie in Tübingens erste Geister zu allen Zeiten erlebten, Fischer und Strauß zum Beispiel, Romano Guardini, nicht zu vergessen, den Carlo Schmidt nach dem Zweiten Weltkrieg nur zu gern für alle Zeiten fest an Tübingen gebunden hätte, Da freilich kannte er seine Pappenheimer schlecht. Die Wünsche der Landesregierung seien Wünsche, nicht Anordnungen, denen die Fakultät sich zu fügen habe. Zumal Professor X aufgrund von Erkundigungen bei Kennern die Leistungen Guardinis eher als edle Erbauung, denn als strenge Wissenschaft bewertet wissen will. Tübinger Peinlichkeiten über die Jahrhunderte hinweg. Drangsalierungen von freien Geistern, die auf die Konkordienformel der protestantischen Orthodoxie zu schwören hatten, zopfige Beckmesserei im Namen vermeintlicher Rechtgläubigkeit, Inhibierungen gelehrter und privater Aufmüpfigkeit. Es gab Zeiten, da der Ruf nach Heidelberg in Tübingen fast so verlockend klang wie die Sehnsuchtsmelodie von Tschechows drei Schwestern nach Moskau, Herr Buchner. Und trotzdem, Dossiers vom Range des römischen Aktenkonvoluts, das die Inventarnummer 399-57i trägt, hat es niemals gegeben in der Geschichte der Alma Mater Tubingensis. Dossiers, kraft deren Registratur sich der gelehrte Hans Küng unversehens in Kafkas Landvermesser Josef K. verwandelte. Ein freisinniger, gestern noch von beifälligem Applaus seiner Oberen geleiteter Gottesmann, der sich plötzlich einer Inquisitionsbehörde mit Kastellanen und Verwaltern, Ober- und Unterbeamten, Boten und Schreibern, Latinisten und Sublatinisten, Lehramtsbewahrern, Bewahrer, Stellvertreter und Stellvertreter der stellvertretenden Bewahrer gegenüber sah, die allesamt über eine höchst besondere Nomenklatur verfügen. Rapport versteht man als Kolloquium, Befehlsempfang als Gespräch. Und sich dabei nehmt alles in allem in ihren Verlautbarungen einer Sprache bedienen, an der gemessen sich Paragraphen aus Gesetzbüchern wie wahre Poesie ausnehmen. Ein Geist, der statt eingedampft zu werden, hoch über Meeren schwebt. Jesus Christus hat gewollt, heißt in der Erklärung der Glaubenskongregation vom 5. Juli 1973, hören Sie genau zu, Jesus Christus hat gewollt, dass das Lehramt der Oberhirten, denen er seine Sendung übertragen hat, seinem ganzen Volk und der gesamten Menschheitsfamilie das Evangelium zu verkünden, bezüglich Glaubens- und Sittenfragen mit dem entsprechenden Charisma der Unfehlbarkeit ausgestattet wurde. Da sich ein solches Charisma nicht aus neuen Offenbarungen herleiten lässt, deren sich die Nachfolger Petri und das Bischofsamt erfreuen könnten, werden diese nicht von der Notwendigkeit befreit, mit geeigneten Mitteln den Schatz der göttlichen Offenbarung in den heiligen Büchern zu erforschen, in denen die Wahrheit, die Gott um unseres Heils will niederschreiben ließ, unverfälscht gelehrt wird. Bei der Ausübung ihres Amtes steht ihnen der Heilige Geist hilfreich zur Seite. Sein Beistand ist dann am vollkommensten, wenn sie das Gottesvolk in der Weise unterrichten, dass sie aufgrund der Verheißungen Christi an Petrus und alle übrigen Apostel eine Lehre verkünden, die notwendig irrtumsfrei ist. Einspruch, euer Ehren, schon aus sprachlichen Gründen, Einspruch von einem Einzelnen, dem Vermesser des biblischen Landes, Hans K., im Namen Jesu Christi, im Namen Christi, der so Küng in überzeugender Darlegung seiner einst reformatorischen, heute ökumenisch akzeptierten Ansicht niemals eine Kirche gründete, Luther hat es mit Schärfe gesagt, und was das Lehramt der Oberhirten angeht, sich diesen Begriff nach langem Schweigen, wie es einst Dostojewski beschrieb, zunächst einmal ins Aramäische hätte übertragen lassen müssen, um dann nach verwunderter Anhörung des offensichtlich zwischen dem Himmel und Rom bestehenden, unfehlbar verbürgten Übermittlungsverfahrens unverzüglich das Weite zu suchen. Einsam wie im letzten Satz der Novelle vom Großinquisitor, der Gefangene geht hinaus. Das Lehramt freilich würde sich um diese Dostojewski als Quintessenz seines Traktats dienende Gäste so wenig kümmern, wie es bis heute, kann noch sich ändern, niemals ernsthaft erwog, Hans Küngs auf der Heiligen Schrift basierende Anfragen zur Kenntnis zu nehmen. Wenn die Päpste in ihren Akten, so die zentrale These der von Pius XII. Verantworteten Enzyklika Humani Generis, wenn die Päpste in ihren Akten zu einer bis dahin umstrittenen Frage vorsätzlich Stellung nehmen, dann ist allen klar, omnibus partet, dass diese Frage nach der Absicht und dem Willen derselben Päpste nicht mehr als Gegenstand der freien Erörterung unter den Theologen angesehen werden könne. Libere inter theologos disceptationis. Das heißt, wenn der Heilige Stuhl spricht, hat die Stunde der Theologie endgültig geschlagen. Ich denke, solche Sätze lesend, ist es wahrlich an der Zeit, die päpstlichen Enzykliken der letzten Jahrhunderte mitsamt ihren autoritativen, auf Exegesen der Sachkenner, Neutestamentler voran, verzichtenden Verlautbarungen, zu denen mit dem Pontifikat des amtierenden Papstes eine bisweilen zum Exzess entartete Mystagogie kommt, durch interdisziplinäre Symposien von Theologen, Sprach- und Literaturwissenschaftlern präzise zu analysieren, mit Hans Küng als Symposiarchen, wie sich versteht. Die am 12. November 1988 auf dem Internationalen Moraltheologenkongress aufgestellte Behauptung, die Lehre der Enzyklika Humanae Vitae sei nicht nur eine von Menschenhand erfundene Lehre, sondern vielmehr von der Schöpferhand Gottes in die Natur der menschlichen Person eingeschrieben und von ihm in der Offenbarung bekräftigt worden. Sie zur Diskussion zu stellen, bedeutet daher, Gott selbst den Gehorsam unseres Verstandes zu verweigern. Es bedeutet, dass wir das Licht unserer Vernunft dem Licht der göttlichen Weisheit vorziehen. Diese Behauptung, meine Damen und Herren, die auf die These hinausläuft, 9/10 der Menschheit versagten dank ihrer vernünftig begründeten Praktiken im Sexualibus Gott den Gehorsam und stellten seine Heiligkeit in Frage, bedarf unfanatisch vorgetragen einer sprachkritisch, was ist unter einer schreibenden Schöpferhand zu verstehen, und theologisch fundierten Widerlegung unter Berücksichtigung der Erklärung Pastor Eternus, die als Summe des Ersten Vatikanischen Konzils die Päpste in Ketten legt, aus denen sich zu befreien. Dies hat Hans Küng mit Hilfe sorgfältigen und humanen Eingedenkens in die Seelenlage der heiligen Väter wieder und wieder betont, den Bruch mit der gesamten Tradition bedeuten würde. Selbst das vernünftigste Nein enthielte, sofern es sich in Widerspruch zu vorangegangenen Zentralthesen stellte, das Eingeständnis, dass der Heilige Geist sich geirrt habe und mit ihm das Lehramt. Es ist ergreifend zu lesen, mit welcher Intensität gerade Hans Küng am Beispiel des von seinem Vorgänger Johannes dem 23. als Hamlet Amleto apostrophierten Montini-Papstes, des zögernden und skrupulösen Intellektuellen auf dem Stuhl Petri, jene durch das Erste Vatikanum vorausbestimmte Unausweichlichkeit analysiert hat, der auch der liberalste Papst nicht entgeht. Und um wie viel weniger Doktrinäre, an deren Verlautbarung gemessen sich selbst die Bulle Exsurge Domini Leos X., in der Martin Luthers Irrtümer aufgezählt werden, es sind 41, darunter die These, dass Heretiker verbrannt werden, ist gegen den Willen des Geistes, in der diese Bulle nahezu human erscheint. Geprägt immerhin, Reformationszeit, von bunter Variationskunst auf dem Heiligen Stuhl. Die vorgenannten Artikel bzw. Irrtümer verurteilen, missbilligen und verwerfen wir samt und sonders ganz und gar als heretisch oder anstößig oder falsch oder fromme Ohren verletzend oder einfache Gemüter verführend und der katholischen Wahrheit widerstrebend. Piarum, aurium, offensivus, vel simplicium, mentium, seductivus. Ein Labsal, diese variationsreiche Diktion, verglichen mit der imperialen Monotonie und der dumpfen Rekapitulation des einen und einzigen Musters. Gott hat den Oberhirten befohlen, das zeitgenössische Entscheidung. Und dabei lässt sich eine These, die zu praktizieren Hans Küng sich über Jahrzehnte bemüht hat, von Gott nicht nur in stroherner Verwaltungssprache mit ihrem sinistren aktuarischen Latein und den schematisch wiederholten Formen und Sentenzen reden. Ein paar Sätze aus Augustins Bekenntnissen reichen aus, um den Amtswalter-Jargon der Denzingerschen Scholastik vergessen zu machen. Du hast gerufen, geschrien, Gott, den Bann meiner Taubheit gebrochen, hast geblitzt, gestrahlt und meine Blindheit verscheucht. Deinen Duft habe ich geatmet und seufze nach dir. Ich habe dich geschmeckt und hungre und dürste nun. Du hast mich berührt und ich bin entbrannt im Verlangen nach deinem Frieden. Nein, ich werde die Tage nie vergessen. Im Sommer 1945, wenige Wochen nach der Befreiung unseres Landes vom Nationalsozialismus, als ich im Hamburger Elternhaus gemeinsam mit Ernst Zinn, der später einmal Senatsberichterstatter in Sachen Küng werden sollte, das 10. Buch der augustinischen Bekenntnisse las. Und wir uns der durchgliederten Struktur mit den Parallelismen und Antithesen des Rhythmus und der Klauseln vergewisserten, deren Summe das Geheimnis dieser nie wieder erreichten, in jedem Detail bis hin zum Raffinement des Cola- und Tempuswechsels auskalkulierten, aber gleichwohl enthusiastischen Rhetorenprosa ausmacht. Vocasti et clamasti et rupisti sorditate meam, corocasti splenduisti et fugisti cecitate meam, fragrasti et duxi spiritum et anhelo tibi, gustavi et esurio et sitio, tetigisti me et exarsi in pacem tuam. Das ist Pathos hoch in den unteren Himmeln, herzbewegende Rede und kein Spruchband Latein aus Registraturen und Offizinen. Hans Küng weiß ihn zu schätzen, diesen Splendor Artis Rhetorike, was freilich nicht hindert, dass er ihm immer ein wenig suspekt bleibt. Er hält es nun einmal lieber mit Sallust als mit Cicero und Augustin und mit dem Lineal Johannes des 23. natürlich. Ein Lineal. Was soll das jetzt? Nun, der römische Pirithus aus freundlichen Tagen pflegt gern zu erzählen, wie der Bergamasker Papst, Johannes der 23., wenn ihm Schriftstücke vorgelegt wurden, sein Lineal an den Papierrand legte. Dieser Satz ist mehr als 7 Zentimeter lang. Machen Sie 2 daraus. Sie werden sehen, Ihre These wird an Schärfe gewinnen. Ein Ratschlag aus Rom und nicht der einzige, der in Tübingen befolgt worden ist. Hans Küng liebt die Brevitas, die knappe Kürze, Hauptsatz an Hauptsatz gereiht, eine Prosastruktur, die überzeugt, aber den Puls vielleicht nur selten höher schlagen lässt. Die Kunst des Movere, des Herzbewegens, ein genuines Rhetorenhandwerk, überlässt er lieber den Poeten, deren Schaustellertricks er zwar bewundert, aber eben nur mit Maßen. Histrionen haben es nötig, ihre Metaphern blitzen zu lassen. Fundamentaltheologen können darauf verzichten. Ihre Prosa gibt die kunstreich variierte, nie zur Formel gerinnende Genauigkeit Glanz. Wenn Hans Küng zu dozieren beginnt, zum Beispiel montags in diesem Hörsaal, dann verleugnet er den Scholastiker, der gelernt hat, auf Latein in kartesianische Reitstiefeln zu argumentieren, so wenig wie den Katecheten. Ebert Jünger hat recht. Den Katecheten, der bei seinen Operationen Spiritualis am liebsten ex negativo nach dem Muster votiert. Ist etwa A richtig? Nein. Dann vielleicht B. Kaum. Bestenfalls. Also C. Wiederum falsch. Erst nach Beendigung vieler abschlägig beschiedener Lösungsversuche folgt wohl überlegt und klarer als das Licht vorgetragen die einzig richtige Antwort. Jesus ist weder noch ist dies alles nicht, sondern vielmehr ist also in Wahrheit. Und nun hebt sie sich doch ein wenig die Stimme, gleitet am einzig richtigen Ort für einen Augenblick ins Genus Movendi hinüber, ohne deshalb die dritte, jedem Redner von Rang verfügbare Kunstart, das Genus Dilettandi, die Kunst des amüsanten Erzählens, außer Acht zu lassen. Eine Unterhaltungsweise, die dem Ethos und nicht wie das Movere dem Pathos zugeeignet ist. Belehren also, dockiere. Das ist das Erste für Hans Küng, die Kunst des anschaulichen Unterweisens. Streng, überzeugend, nie überredend und gelegentlich ein bisschen gewagt. Dann vor allem, wenn der Meisterschüler der Gregorianer seine Vorlesung, Sie haben es alle erlebt, mit den Worten beginnt, Herr Kuschel macht sie ihm nach, ich gliedere meine Untersuchung in 11 Punkte auf. Um derart den Hörer einer alten Rhetorenvorschrift entsprechend zugleich aufmerksam, attentus, lernbereit, docilis und wohlwollend, benevolus sein zu lassen. Und dieses Ziel erreicht er, was die Aufmerksamkeit und Lernwilligkeit angeht, mit seiner Dispositionsankündigung Stunde für Stunde aufs Schönste. Man weiß, woran man ist und verliert niemals den Faden. Das Wohlwollen freilich kann, wenn die Partitionis sich über allzu lange Zeitläufe erstrecken, auch einmal verebben. Mein Gott, erst bei Punkt 4. Sieben stehen noch aus und die Uhr zeigt schon 9:05. Wie soll das enden? Das sind die Augenblicke, in denen dann überstrapaziert der Benevolentia einige Zuhörer anfangen, über den berühmten Kritikersatz nachzudenken, der lautet, als ich gestern Abend bei der Premiere 9:45 auf die Uhr sah, bemerkte ich, dass es erst 9:15 war. Aber gemacht. Vollständig gibt Hans Küng die Zügel nie aus der Hand. Und das schon deshalb nicht, weil es ihm an jedem Montagabend gelingt, die Zuhörer als Partner in seine Denkfiguren einzubeziehen. Da wird nicht eingehämmert, nicht magistral verkündet und mit gehäuften so und nicht anders und wir wissen es und Gott hat's verkündet, die antipapistische Wahrheit verkündet, sondern in einem Akt des lauten Denkens heiter präkogitiert. Immer aus Verständliche bedacht, gleichwohl aber ständig die Rhetorenregel bedenken, die da besagt, es sei Aufgabe des Redners, zwischen dem Intelligenzgrad des Publikums und der Schwierigkeit des zu vermittelnden Gegenstands jene Balance herzustellen, die nicht dem Anfänger, sondern erst dem Meister gelingt.